Willkommen zur Vorlesung die Woche. Ich habe gesehen, wunderbar, Sie haben sich alle schon in meinem Campus angemeldet für die Prüfung. Muss ich gar nichts mehr sagen. Vorbildlich, vorbildlich. Gut, ja, wo sind wir denn angekommen in der Vorlesung? Bei der Modellierung von Multikern-Architekturen, Multikern-Prozessoren. Aufgehört haben wir, wenn ich mich noch richtig, wenn ich noch richtig im Kopf habe, ja, bei diesen Fikern-Prozessoren und bei der Technologie. Das ist also aus einem Artikel von einer S. Borka, das ist mittlerweile die CEO, also eine ganz wichtige Dame bei Intel. Und ja, den Artikel und all die Weisheiten dazu, die ich Ihnen in der Vorlesung zeige, die habe ich Ihnen im Stud.om bereitgelegt. Ja. Also 1000 Core-Chips, da können Sie das alles nochmal nachlesen, da werden Sie dann noch einige der Folien jetzt dann wieder entdecken, beziehungsweise der Bilder auf den Folien werden Sie dann in diesem PDF-Dokument dann da wiedersehen. Ja, das ist also so eine Begründung, warum soll der Weg von Multicore zu Many-Core gehen. Also mit Multicore gehen wir uns jetzt erst einmal noch gar nicht zufrieden, wir wollen also noch ein Stück weitergehen. Und ich will heute auch mal ein bisschen hinterfragen, wie dieses, anhand dieses Artikels auch, wie denn die Multicore, die Many-Core-Entwicklung dann in Zukunft aussehen soll. Ne? Sind es dann wirklich 1000 Core i7-Strukturen oder was? Oder wie gibt es da vielleicht andere Wege, die sinnvoller sind? Dann sehen Sie hier auch noch Roofline, also das werden wir heute auch noch machen. Das Roofline-Modell ist so eine abstrakte Beschreibung. Ja, was heißt eine abstrakte Beschreibung? Eher ein mathematisches Modell, was man dann aber auch schön visualisieren kann, um herauszubekommen, woran liegt es denn, wenn meine, wo ist mein Prozessor, wie ist mein Prozessor begrenzt? Ist er durch, wie es so schön heißt, Compute-Bound? Ist er begrenzt durch die Anzahl der Kerne, dass einfach nicht mehr gerechnet werden kann? Er ist am Anschlag. Oder ist er durch was anderes begrenzt? Und zwar dadurch, dass er ständig auf dem Speicher warten muss, Memory Bound. Und das Roofline-Modell soll uns da helfen, das herauszubekommen und auch unsere Applikation einzuordnen und damit dann auch Hilfestellung zu geben, wie wir tunen sollen. Na gut, aber erstmal jetzt hier zu dem, ja, zu dieser Modellierung von Multicore.de, nehmen wir es in der RA-Vorlesung. Ja, so, ich hatte also letzte Woche nur angefangen, diese Folie da zu erklären. 2001 waren wir also bei 130 Nanometer Technologie und ich habe Ihnen an der Tafel noch aufgezeigt, dass man dann immer mit so, naja, mit 0,7 Faktor zur nächsten Technologiegeneration kommt und 0,7 ist nicht einfach so gewählt, sondern 0,7 ist deswegen gewählt, weil ich dann nämlich eine Verdopplung bei der Anzahl der Transistoren habe auf der Chipfläche. Und damit stimmt dann das Mooresche Gesetz. Also das war ein bisschen provokant formuliert. Also man sieht aber natürlich, dass das Mooresche Gesetz in dem Sinn kein Gesetz ist, sondern etwas, an dem man sich orientieren will. Naja, wenn es jetzt so weitergehen würde, also 32 Nanometer war Stand der Technik, als dieses Papier von der Frau Burka da geschrieben wurde. Und da ist eben auch eine Prognose enthalten, bis zum Jahr 2015. Wenn es so weitergeht, hat mir dann, die Chips werden auch größer auf dem 3 Quadratzentimeter großen Chip-Die, also auf den nackten Chip, der noch nicht gehäust ist, wären dann 1,5 Milliarden Transistoren drauf. Ne? Wenn man so ungefähr da hier, das ist jetzt also in Millionen angegeben, und davon sind ungefähr 100 Megabyte allein wäre dann für den Cache übrig und 1,5, wobei das stimmt hier nicht ganz, also meiner Meinung nach schon wieder stimmt die Grafik nicht oder hier die Skalierung, weil 1,5B, also das steht für Billion, die Amerikaner kennen keine Milliarde, ne? Nachdem kommt nach den Millions kommt dann auch die Billion, also bei uns ist das jetzt eine Milliarde und das sehe ich aber hier irgendwie nicht richtig, oder? Also eine Milliarde. 1,5 Milliarden wäre irgendwo hier oben. Das ist nicht ganz da oben. Also hier steht 1000, 1000 Millions Transistor. Also wäre das eine Billion im Amerikanischen oder eine Milliarde Transistoren. Also es müsste ein bisschen weiter oben hier sein. Wie auch immer. Auf jeden Fall, wir sehen, das meiste an der Anzahl an Transistoren wird eigentlich für den Cache ausgegeben. Und ja, was tun mit diesen ganzen vielen Prozessoren? Weitere Caches einbauen, Gigabyte Caches oder was macht es wirklich Sinn? Und bis vor kurzem war nicht der Trend, das habe ich jetzt auch noch ausgebessert gestern, da stand hier Trend nicht bis vor kurzem, sondern einfach Trend, wenige große Prozessorkerne zu nehmen, immer mehr Prozessorkerne, 20 bis 100 Millionen Logiktransistoren und ein großer gemeinsamer Cache. Ja, ist das eine vernünftige Strategie, da immer größere Kerne? Das ist überhaupt eine Strategie. Jetzt mal weggehen von Multicore, immer größere Kerne zu nutzen. Ne? Und da gibt uns die Pollack'sche Regel eine Antwort drauf. Also es ist jetzt erstmal so eine Modellierung auf mathematischer Ebene, die motivieren soll, weshalb es zu, ja, nicht nur zum Many-Core kommt, also zu Multicore, sondern auch zu Many-Core. Ne? Also ganz, ganz vielen. Und dann wollen wir uns angucken, macht's denn, wie sollten die denn am besten ausschauen, diese ganz, ganz vielen Kerne. Ja, rufen wir uns erstmal die Pollack'sche Regel wieder in Erinnerung, die hatte ich in der Garage irgendwann mal am Rande mehr oder weniger erwähnt. Auch der Herr Pollack hat also eine Beobachtung getätigt und stellte fest, dass der Rechenleistungszuwachs, der ist ungefähr proportional zu dem Anstieg an Komplexität. Anstieg an Komplexität. Wie wird die nun gemessen? Ja. Und die Anstieg an Komplexität wird einfach jetzt durch die Fläche gemessen. Wenn wir einen doppelt so großen Prozessor nehmen, dann gehen wir mal davon aus, dass er doppelt so komplex ist. Und er hat nun festgestellt, der Herr Pollack, dann kriegen wir aber nicht doppelt so viel Rechenleistung daraus, sondern wir kriegen nur die Wurzel aus der Komplexität an Leistungszuwachs heraus. Das heißt also, wenn wir die Logik bei gleichbleibender Technologie im Prozessor verdoppeln, doppelt so viel Fläche, kriegen wir 40% mehr Leistung raus. Das geht halt irgendwie verbraten, Cache und so weiter. Erstmal eine empirische Beobachtung. Gut, das ist auch hier mal in dem Artikel veranschaulicht worden, also in dem Artikel von der, hier steht es ja, Quelle S.Balka, 1000 Core Chips, a Technology Perspective, wo die Ganzzahl Rechenleistung hier jetzt aufgetragen ist über die Fläche einer Mikroarchitektur, und zwar beziehungsweise ja, über mehrere Mikroarchitekturen für die gleiche Prozesstechnologie. Also wir wollen jetzt die Einflüsse von der Technologie, dass wir mehr Transistoren bekommen und damit auch mehr Leistung, weil die Transistoren kleiner werden, das wollen wir jetzt hier mal ausschließen. Ne? Sondern wir betrachten jetzt also die gleiche Prozessortechnologie und eine neue Mikroarchitektur. Sie hat nicht weiter geschrieben, was jetzt diese Routen tatsächlich bedeuten, welche Mikroarchitekturen von Intel das waren. Ich nehme es jetzt halt mal einfach so hin. Aber man sieht ganz gut, also hier ist 1, doppelte Fläche, dreifache Fläche, vierfache Fläche, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und das gleiche hier, also logarithmisch aufgetragen, zwischen 1 und 10, der Anstieg an der Integer, für die Integer-Rechenleistung. Naja, dann gehen wir halt mal voran. 2 hier, wenn das 2 ist, dann da oben müssen wir ungefähr bei 1,4 landen. Hier am besten, wir gehen gleich hier hin. Also 1, 2, 3, 4. 4 landen wir hier oben. Also Wurzel aus 4 ist ungefähr 2. Stimmt ungefähr. Und die Gerade hier entspricht genau dem Verlauf von Wurzel aus der Fläche, entspricht der Integer-Leistung, des Anstiegs an Integer-Leistung. Naja, man sieht also ungefähr liegen da diese Mikroarchitekturen auf dieser Gerade. Und das wäre halt das Maximale, was wir kriegen würden. Bei 10, Verzehnfachung der Fläche ist ungefähr Wurzel aus 10, muss irgendwas ein bisschen über 3 sein. Ne? Hier haben wir 2, 3. Gut, also mit anderen Worten, diese Grafik dient dazu, zu bestätigen, in der Realität, indem man sich also tatsächlich Prozessoren anguckt, ja, welchen Zuwachs an Integer-Leistung habe ich denn tatsächlich bekommen, wenn die größer wurden. Ne? Also die Veranschaulichung der Pollack'schen Regel anhand tatsächlich konkret realisierten Mikroarchitekturen. Ja. Gut, dann überlegen wir doch mal, Multikernarchitektur. Jetzt will ich Sie also so mit Hilfe der Pollack'schen Regel dazu bringen, dass wir Multikernarchitekturen bekommen müssen oder mussten. Die Verdopplung vom Einzelkern zu doppelt so großen monolithischen Einzelkernprozessor bringt also Wurzel aus 2 ist 1,4, ist 140%, also 40% Leistungszuwachs. Mehr ist erstmal nicht drin. Naja, jetzt könnte man ja mal folgende Überlegung machen. Wir gehen jetzt vom Einzelkern zum Doppelkernprozessor. Das heißt also, wir verdoppeln nicht die Fläche für unseren Einzelkernprozessor, sondern nehmen diesen Einzelkernprozessor zweimal her und kriegen damit den Doppelkernprozessor. Im Idealfall kriegen wir 100% Leistungszuwachs. Ist dem so? Abschätzung sehe ich gleich später anhand von der inversen Pollack-Regel. Aber im Idealfall würde man das schaffen, zumindest vom Durchsatz her, wenn alles klappt. Weitere Vorteile, die wir haben, also wenn alles klappt, heißt, wenn wir tatsächlich zwei Anwendungen völlig unabhängig voneinander laufen lassen und versuchen, den Durchsatz zu optimieren. Die lassen wir jetzt nun auf die zwei Kerne laufen. Dann laufen sie halt, ja, dann läuft es doppelt so schnell. Ne? Hinsichtlich, also ich habe wirklich zweimal die gleiche Leistung raus, weil ich jetzt zweimal genau die gleiche Applikation starte. Völlig unabhängig voneinander. Die haben keine Wechselwirkung. Wenn ich das ideal hinkriege, wunderbar. Weitere Vorteile, über die haben wir ja schon gesprochen, das sind in dem Artikel halt nochmal erwähnt, bezüglich der Energie. Ich kann einzelne Kerne anschalten, ich kann einzelne Kerne mit einer optimalen Versorgungsspannung und Frequenz betreiben hinsichtlich der Leistungsdissipation. Ich kann die Rechenlast gleichmäßiger verteilen und kriege damit eben keine Hotspots, keinen thermischen Stress für die Schaltungen, für die Kristallstrukturen in meiner Schaltung. Und ich habe auch die Zuverlässigkeit und Leckströme sind geringer, wenn ich das insgesamt mit niedriger Temperatur fahren kann, ne, weil ich nicht so hoch die Frequenz betreibe. Ja, schauen wir uns trotzdem mal an, also zur Pollack'schen Regel kommen wir dann gleich nochmal zurück. Die Transistor auf jeden Fall steht fest oder stand dann fest eben im Laufe der Entwicklung der letzten 5 bis 10 Jahre, wenn wir Frequenz und Leistungsverbrauch angucken. Und wenn Sie sich das auch angucken, bis zur Jahrtausendgrenze, ja, war ein richtiges Wettrennen. Wir wollen die 1 GHz und dann ging es weiter 2 GHz, schnell waren wir bei 3 GHz. Und in den letzten Jahren ist das kaum noch gestiegen. Jetzt sind Sie wieder dabei, wir sind dran zu drehen. Ja, 3,4, 3,5 kriegt man jetzt schon Prozessoren, auch noch zu vernünftigen Preisen. Tja, aber dennoch, die Transistorleistung, der einzelne Transistor wird nicht mehr weiter steigen, so wie bisher. Denn je kleiner das ich ihn mache, umso unzuverlässiger wird er, weil ich so große Schwellwertleckströme habe. Und die Versorgungsspannung, passt noch. Die Versorgungsspannung muss also irgendwie weiter runtergehen, damit ich nicht so viel Verlustleistung habe. Und wir haben ja gesehen, eine der Formeln am Anfang, als ich zu diesem Kapitel kam, PDIS, also Leistungsdissipation, ist gleich 1/2 mal F mal Frequenz mal VDD Quadrat. Also die Versorgungsspannung geht gleich quadratisch ein. Deswegen möchten wir die natürlich, wenn es geht, reduzieren. Aber die Frequenz, die kann nur noch moderat ansteigen, das hatte ich gesagt, ne, weil ich kann nicht gleichzeitig immer die Versorgungsspannung reduzieren, damit den Elektronendruck, und dann versuchen, die Frequenz erhöhen zu wollen. Das geht nicht, ne, die sind miteinander verbunden. Und hier ist mal eine Schätzung gezeigt, also was jetzt da rauskommen würde, wenn man, auch von der Frau Borkata vorgenommen in ihrem Artikel, wenn man etwas die moderat hier die Versorgungsspannung nach unten skaliert, ja, also von etwas über 1 Volt, da zählt jetzt die linke X-Achse hier, Y-Achse hier, für diese Kurve hier, und ja, versucht dann halt so auf 0,7 oder was zu kommen. Und gleichzeitig die Frequenz, moderat steht hier, wobei moderat würde ich hier ein bisschen in Anführungsstriche setzen, ansteigen lässt, und zwar so wie bisher, wie man das ursprünglich Anfang des Jahres 2000 gedacht hatte. Ja, da sprach Intel vom 10 GHz Prozessor. Den haben wir nicht, ne? Den werden wir auch nicht so schnell kriegen. Und rechnen wir das dann mal aus hier. Frequenz mal Verlustleistung ins Quadrat und so weiter. Dann käme raus ungefähr eine Verlustleistung, Total Power, das ist jetzt das hier, ne? Also die ist, damit Sie es richtig lesen können, und die Y-Achse hier, die zählt für den Faktor an Anstieg, Versorgungsspannung und Frequenz. Ja. Und die rechte Achse hier, da können Sie ablesen, wie viel Verlustleistung tatsächlich dann verloren gehen würde. Da wären wir bei 1000 Watt. Ja. 1000 Watt ist natürlich nicht machbar, wenn wir dann mit elektrischer Leistung, wenn wir die brauchen, um unseren Prozessor zu betreiben. Daher jetzt die Idee, jetzt wenden wir doch mal die Pollack'sche Regel umgekehrt an. Das heißt, wir versuchen im oberen Bereich des Energieverbrauchsspektrums, und zwar dessen, was wir beherrschen können, zu bleiben. Und versuchen die Anzahl der Kerne zu erhöhen. Also die sogenannte Energy Cap, die man da hat, was man beherrschen kann, abzuführen, das soll jetzt mal gleich bleiben. Dadurch, dass wir eben an der Frequenz eben nicht drehen, sondern Frequenz und Versorgungsspannung mal gleich betreiben, beziehungsweise mit der Frequenz sogar etwas runtergehen. Und ja, überlegen wir ein Beispiel, gegeben sei 1 Milliarde Transistoren. Statt einen Prozessor zu bauen mit 1 Milliarde Transistoren, bauen wir 10 Prozessorkerne mit jeweils 100 Millionen Transistoren. Oder wollen wir lieber 100 mit 10 Millionen nehmen oder 1000 mit 1 Million oder 10.000 mit 100.000 Transistoren? Das ist die Frage. Ne? Was bringt uns das? Das heißt, wir wenden jetzt eigentlich die Pollack'sche Regel rückwärts an. Wenn Sie so wollen, Sie haben hier Ihren Prozessor. Und jetzt hacken Sie den einfach durch, ja, und sagen, ich nehme jetzt nur noch die halbe Fläche für meinen neuen Prozessor. Ich gehe sozusagen in dem Sinne rückwärts, ich mache nur weniger komplex. Und dann sagt mir die Pollack'sche Regel, naja, dann habe ich die Komplexität auf 50% reduziert und die Wurzel aus 0,5 ist 0,7. Das heißt, ich habe damit auf der halben Fläche 70% der Leistung des größeren Systems für einen einzelnen Kern. Und wenn ich die gleiche Fläche wieder nutzen will, dann nehme ich halt die zwei Kerne. Und jetzt habe ich sozusagen umgedreht und komme dann im Idealfall auf 140%, also auf 40% mehr als vorher bei dem Einzelprozessor, bei dem Einzelkern. Klingt ein bisschen wie mathematische Vergewaltigung, aber durchaus erstmal nachvollziehbar, ne? Wenn man sagt, die Pollack'sche Regel gilt. Tja, und dann kann ich den Leistungsverbrauch pro Kern hingegen, der nimmt linear ab, pro Kern. Ne? Der Durchsatz, der steigt dagegen annähernd linear mit der größeren Anzahl der Kerne. Also somit käme ich auf die 140%. Und auch die Flexibilität steigt. Die Kerne müssen nicht, und das ist eigentlich ein Trend, den man gerade jetzt beobachten kann, oder seit einigen Jahren, vor allen Dingen im Embedded-Bereich, die Kerne sind nicht notwendig homogen, sondern heterogen. Ich kann zum Beispiel, also das können Sie jetzt gerade mal lesen hier, da stehen S, das was hier verdeckt ist, heißt SP, das ist der Special Purpose Kern und der ist also garniert oder kombiniert mit Einzelkernen, das ist das GP, General Purpose hier. Und die sind also verbunden, die können auch noch, die einzelnen Kerne können auch noch Caches haben und vielleicht sind die Caches dann gleich miteinander mit einem sogenannten On-Die oder Network-on-Chip-Verbindungsnetzwerk miteinander gekoppelt. Ja. Und es ging eigentlich schon los bei manchen von den Core i3-Prozessoren, die hatten bereits einen Grafikchip mit drauf. Ja. Und ich zum Beispiel habe, glaube ich, auch so einen da drin. Ich habe einen Core i5. Und ob das ein Intel HDD-Grafikchip und der, bin mir nicht ganz sicher, aber der könnte gleich auf dem Prozessorchip mit draufgesetzt sein. Gerade so bei diesen Notebooks, damit alles schön klein und platzsparend geht. Ja, und das ist ohnehin jetzt, ja, damit sind die Kerne nicht mehr notwendig homogen, sondern heterogen. Und die können jetzt zum Beispiel, können die Special-Purpose-Kerne auch ein bisschen kleiner sein. Ne? Also, dadurch, dass ich jetzt zu so einem Multi- oder Vielkernsystem komme, gewinne ich eben Flexibilität. Das ist das also, was da ausgedrückt werden soll. Und ich hatte schon ein paar Mal erwähnt, der OMAP-Chip zum Beispiel von Texas Instruments, der in Handys verbaut, in Smartphones verbaut wird, der ist so einer. Der hat zwei ARM-Prozessoren drauf integriert und außenherum garnieren sich da lauter Kerne für Videocodecs, für Vektorverarbeitung. Und solche Dinge. Gut, ja, aber auf der anderen Seite, jetzt packen wir da mehr Kerne drauf. Ne? Da lehrt uns doch schon die alte Parallelrechentechnik, das ist ja nichts Neues, das ist ja schon, also neu ist es, dass es jetzt für die Desktop-Prozessoren angewandt werden kann, aber mit Parallelrechentechnik hat man sich ja schon in den 70ern und 80ern ausgiebig beschäftigt und da gab es unter anderem einen Herrn Amdahl, der hat Ende der 60er Jahre das Amdahlsche Gesetz aufgelegt. Das Amdahlsche Gesetz, Sie haben da alle die, wie heißt sie, parallele Na, PFP oder PFP, ne? Da müssten das alle schon mal, Pollack'sche Regel, müsste da schon mal dran gewesen sein. Pollack'sche Regel, Amdahlsche Gesetz. Ja, macht nichts. Wir werden das Amdahlsche Gesetz dann später im letzten Kapitel 4, wenn ich zu den Parallelrechenarchitekturen komme, zu den klassischen Parallelrechenarchitekturen, nochmal machen. Herleiten will ich es eigentlich nicht. Eine CE1 lade ich es immer nochmal her. Jedenfalls, das sagt es hier aus. Ne? Wie kann man sich das veranschaulichen? Der parallele Speed-up. Ich habe einen gewissen, naja, versuchen wir es mal ein bisschen zu veranschaulichen. Haben die IUKALA eigentlich auch gehört, diese Vorlesung? Nee, die hören die nicht, ne? Klar. Ja. Ich habe hier sagen wir mal einen Befehlsstrang und ich habe ein bestimmtes, sollen also meine Instruktionen sein. Und einige davon, und das ist die Zeit, und einige davon sind serieller Natur, die haben eine Abhängigkeit, die kann ich einfach nicht parallelisieren. Beispielsweise, ich muss auf eine Datei zugreifen oder sowas. Da lässt sich ja nichts mal, lässt sich mal nichts parallelisieren. Gut, das wäre also der serielle Anteil. Und der ist angegeben im Prozent von meiner. Ja, gut, dann steht er halt im Prozent. Nicht klein s, sondern Serial Prozent. Und der Rest hier, das ist 1 minus Serial Prozent. Und den kann ich im Idealfall auf die Anka der ist also wirklich parallelisierbar, ne? Das ist der parallelisierbare Anteil. Und den kann ich also im Idealfall bei n Kernen n mal so schnell machen. Ne? Das war das falsche Licht. Ja, den kann ich also n mal so schnell machen. Naja, was brauche ich dann an Zeit? Naja, dann brauche ich nach wie vor an Zeit t parallel meinen seriellen Anteil plus den parallelen Anteil, alles jetzt in Prozent. Und der wird n mal beschleunigt, weil ich jetzt auf n Kernen oder auf n Prozessoren oder n Prozessorkernen arbeite. Wird er n mal so schnell. Ja. Okay, und wenn ich jetzt insgesamt den Speedup ausrechnen will, dann sage ich halt, naja, das ist jetzt der Anteil und das ist die Zeit. Eigentlich müsste ich jetzt den seriellen Anteil durch den seriellen Anteil, das wäre serial plus parallel, durcheinander dividieren und so weiter, dann kann man das dann herleiten. Die müsste also nicht relativ, sondern erstmal mit den absoluten Zeiten rechnen. Die kann ich dann aber wieder auf die Prozente umrechnen. Mache ich jetzt nicht genau, ja, sondern sagen wir einfach 1 durch t parallel. Und zwar ist es eigentlich eher der Gewinn im Prozent. Also das ist keine absolute Zeit, fällt mir gerade auf. Und eins dadurch, ja, also um wie viel Mal werde ich jetzt das Serielle beschleunigen können im Prozent und dann eins durch und das ist dann mein Speed-up. Also wenn ich hier 50% wegnehmen kann von dem da, im Idealfall mache ich das zu Null, weil ich auf 1 Million Kerne rechne, nivelliert sich das zu Null, dann bleiben noch die 50% übrig, serieller Anteil. Also bin ich zweimal zu schnell geworden. Okay. So, jetzt zurück zu unserem Multikern. Ja. Wir wollen also Multikern, ach, wir wollen sogar Vielkerne, um Gottes Willen, was will denn man alles? Nützt uns denn das überhaupt was? Ne? Da gibt es doch den Herrn Amdahl, der schon gesagt hat, na, das Ganze ist ein bisschen begrenzt. Und zwar mit Hilfe dieser Formel hier. Und die Formel ist jetzt hier mal veranschaulicht. Also, ich habe die Anzahl an Kerne. Und hier ist das Ideale. Ne? Da komme ich in der Regel nicht drüber, wobei das gibt es auch, aber es ist dann was anderes. Anzahl von 10 Kannen. Ich habe 10 Kannen und habe ein Speed-Up von 10. Ja, das sagt der vernünftige, für gesunde Menschenverstand klar. Bei 10 Kannen kriege ich maximal die zehnfache Leistung. Da kann sogar ein Effekt auftreten, dass ich die elffache Leistung kriege. Ja, fällt mir jetzt gerade ein. Denkt man sich, na Moment mal, stimmt denn da alles? Ne? Wenn Sie, woran das liegt, das kann daran liegen, an Cash-Effekten. Plötzlich machen Sie Ihr Problem so klein. Ne? Also das ist die Technik der geometrischen Dekomposition. Sie rechnen auf so einem großen Feld und es passt nicht in Cash. Jetzt rechnen Sie mit 10 Kannen und rechnen mit kleineren Feldern und die passen plötzlich komplett in Cash. Und dadurch kann es tatsächlich sein, dass Sie dann sogar überlinearen Speed-Up bekommen. Also wenn Sie sowas messen und stellen fest, hoppla, ich habe überlinearen Speed-Up, wie gibt es das? Dann sollten sofort die Glocken klingeln bei Ihnen, sondern das müssen Cache-Effekte sein. Plötzlich passen jetzt die Datenstrukturen besser komplett in Cache. Also das kann das nicht sein. Ne? Gut, aber von solchen Dingen, mit solchen Dingen wollen wir uns erstmal nicht beschäftigen, sondern wir wollen diese Kurve da interpretieren. Naja, sagt man sich, jetzt schlägt halt nun mal der Andal hier zu und damit werde ich also nicht diesen linearen Speed-Up erreichen. Und höchstens, wenn ich hier 0% habe, ne? Dann hätte ich 1 durch n und das ist n. Okay, dann bin ich doch zumindest bei 16 Prozessoren, da ist die Hälfte davon 8, ja? Dann möchte ich doch zumindest einen achtfachen, also 16 Kerne, einen achtfachen Speed-Up haben. Ja? Oder hier herausgegriffen bei 6 Kernen. Und die Hälfte davon ist 3, möchte ich zumindest 50% Effizienz haben. Also 50% meiner mehr an Prozessoren sollen tatsächlich voll ausgelastet dann das sein oder sollen vollständig zum Performanceanstieg beitragen. Naja, dann sieht man hier, das liegt dann also da. Und jetzt überlegt man sich, mit welcher Amdahl-Kurve schafft man das? Also welche Prozentzahl muss ich hier einsetzen? Und da stellt man fest, hier bei 20% und hier bei gilt 6,7%. Also Sie sehen, also selbst wenn ich 16 Kerne einsetze und ich will die Hälfte davon als Effizienzgewinn haben, also das heißt einen Leistungsanstieg von 8, dann darf der serielle Anteil nur noch 6,7% betragen. Wenn er 20% beträgt, dann geht es hier schon in Sättigung und zwar die Sättigung wäre eben 1 durch seriell Prozent, das heißt bei 20% bin ich bei 5, 1 durch 0,2, ne, ist 5, 20% ist 0,2, das heißt bei 5 ist Schluss. Und wenn ich hier 1 Million und 1 Milliarde Kerne oder 10 Milliarden Kerne einsetze, ich komme nicht über die 5 mehr drüber, weil der serielle Anteil mich bremst, auch wenn ich den parallelen Anteil komplett zu Null nivelliert habe. Tja, man sagt, das war also lang, auch erstmal hat man gedacht, massive Parallelität bringt nichts. Aber gerade im wissenschaftlichen Rechnen rechne ich vielen Schleifen und tatsächlich kommt es dann dazu, selbst wenn ich viel einlese und rechne da stundenlang, tagelang, dann verschwindet der serielle Anteil tatsächlich. Und das lohnt sich, sonst hätten wir nicht solche Großrechner. Gut, aber es ist eine andere Geschichte. Was jetzt eben gezeigt wurde, ist die Grenze für eine auf allen Kernen laufende Applikation. Für eine auf allen Kernen laufende Applikation. Jetzt habe ich ja vorhin da dieses Gedankenexperiment gemacht. Wir gehen von einem Kern zu zwei halb so große Kerne und sagen, wir lassen da zwei Applikationen unabhängig voneinander laufen und dann kriege ich die doppelte Leistung. Und das ist eben häufig, habe ich halt viele Applikationen und das ist das, und jetzt kann ich mir ausrechnen, wie kann ich denn diesen Durchsatz steigern, den Gesamtdurchsatz, den Total Throughput, TPT. Und das ist für sogenannte peinlich parallele Probleme, also peinlich paralleles Problem, wo sich die, so heißen die tatsächlich, embarrassingly parallel in Englisch, ja, oder vornehmer ausgedrückt, inherently parallel, das ist dann inhärent parallel. Also Dinge, wo es offensichtlich ist, dass sie parallel was ausführen können. Zum Beispiel, dass sie das parallelisieren können. Ja, zum Beispiel, Sie wollen wissen, Sie haben irgendeine Funktion und wollen wissen, welche Funktion von f von x, y, z. Und Sie wollen wissen, was kommt denn raus, wenn x gleich 1, y gleich 2 und z gleich 3 ist. Da wollen Sie auch noch wissen, was für eine andere Kombination ist, eine sogenannte Parameter, Studienparameterkombination. Dann können Sie ein und dasselbe Programm natürlich x-mal laufen lassen, immer wieder mit verschiedenen Eingabedaten. Das ist peinlich parallel. Und am Ende fassen Sie alle Ergebnisse zusammen. Ja, jetzt können wir mal ausrechnen. Das ist dann hier gemacht am Ende von dem Papier. Wie viel Leistung ich denn dann bekomme, wenn ich da viele Kerne habe. Ne? Und da ist jetzt hier angegeben, und jetzt machen wir dieses Gedankenexperiment für eine Situation, in dem wir in einer Fläche, in einem Chip, können wir 12 große Kerne integrieren oder 48 mittelgroße oder 144 kleine. So, dann sehen Sie jetzt hier, Single Performance. Der große Kern, das ist der schwarze Balken hier, der soll also die maximale Leistung haben, die normiere ich jetzt zu 1. So, der mittlere hat 0,5 und der kleine hat 0,3. Wie komme ich denn jetzt da drauf? Also wir wollen jetzt mal auflösen, wie die auf diese Werte da kommen, die da überall angezeigt sind. Machen wir erstmal also die linke Grafik und also, ich habe in einem Chip, in einem Prozessorchip, einmal 12 Kerne, 48 Kerne, 144 Kerne. Also, wenn ich viermal mittlere, hohe Leistung, mittlere Leistung, geringe Leistung. Also wenn ich, und alles ist im gleichen Chip untergebracht, ihr habt genau viel Fläche dafür spendiert. Das heißt doch, wenn ich also 12 Kerne hohe Leistung reinbringe, in die gleiche Fläche mit 48 Kerne mittlerer Leistung, also müssen die Kerne höherer Leistung viermal so groß sein. Stimmt's? Okay. Also. Viermal so groß wie mittlere, also wie Kerne mittlerer Leistung. Jetzt wende ich Pollack wieder rückwärts an. Das heißt also, mittlerer Kern ein Viertel der Fläche großer Kern. Dann sagt mir Pollack, Viertel der Komplexität, halbe Leistung. Wurzel aus ein Viertel ist ein Halb ist gleich 0,5. Das heißt also, dieser Kern der mittleren Leistung hat genau die halbe Leistung vom großen Kern, 0,5. So kommt die 0,5 zustande. Okay. Und das gleiche Spielchen jetzt hier zwischen, deswegen haben die Zahlen auch so gewählt, dass man halbwegs 50 rechnen kann, 12. Faktor 12, also analoge Überlegung, ich führe es jetzt nicht mehr genau durch. Analoge Überlegung, der kleine Kern der hat also somit ein Zwölftel der Fläche vom großen Kern. Dass ich auch wieder den Pollock anwenden, also 1 durch Wurzel aus 1 Zwölftel. Und das ist ungefähr 0,3. Und das gibt dann den Wert hier. So. Okay. Den Amnal brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Dann löschen wir den mal weg. So, und jetzt kann ich mir erstmal ausrechnen, was kriege ich dann an Leistungssteigerung maximal zustande, wenn ich also solche peinlich parallelen Probleme hätte. Das heißt, ich kann dann also einmal auf Ich kann dann einmal auf den 12 Kernen rechnen oder ich kann eben auch einmal auf den 48 Kernen rechnen oder eben auf den 144. Und ich gehe davon aus, dass ich das wunderbar parallelisieren kann. Also die einzelnen Applikationen sind unabhängig voneinander. Dann kann ich mir ausrechnen, TPT. Großes System, also das mit den großen Kernen, ja, wie viel bringe ich unter? 12. Also 12 mal 1 ergibt 12. Gibt genau den Balken hier, die 12. Performance-Faktor. Der war hier 1, also gibt es 12. Gut, der gesamte Durchsatz beim mittleren System da habe ich also 48 Prozessoren. Der Performancefaktor ist 0,5, ergibt 24. Und beim kleinen System kriege ich 144 Kerne drauf, der Performancefaktor, ein Kern ist dafür, ist aber nur gerade mal 30% zu schwach wie der große und 144 mal 3, 300, 420, 432, da muss ich natürlich noch das Komma abstreichen, 43,2. Ja. Das ist also hier oben, 43,2 und das sind hier die 24. So, jetzt haben wir schon mal geklärt, wie die Balken da zustande kommen. Jetzt haben wir es gerechnet, was sagt uns das Ganze? Na, es sagt wunderbar, dann nehmen wir 144 Kerne, ist doch klar, ne? Für einen Durchsatz, logisch. Können wir noch weiter treiben, dann machen wir halt 288, 566, 1000, 2000, eine Million. Irgendwo krankt es mal. Ne? Am Ende bin ich beim Transistor. Der Kern, der nur noch aus dem Transistor besteht. 1 Milliarde. Wahnsinnige Leistungssteigerung. Ne? Okay, also wo ist die Grenze bei diesem Gedankenexperiment? Es muss am Ende natürlich noch mal so viel übrig bleiben, dass ich da noch was Vernünftiges drauf rechnen kann. Ne? Okay, also klar, solche theoretischen Überlegungen, die haben immer irgendwo mal eine Krücke. Ne? Aber trotzdem denke ich, es lohnt, da erstmal drüber nachzudenken, um damit ein Gefühl zu bekommen, in welcher Richtung muss ich mich denn bewegen? Macht es denn Sinn, viele Kerne drauf zu implementieren? Und zumindest für Total Throughput, ja, macht es, sagt der Pollack und so weiter, macht Sinn. Gut, jetzt ist der Pollack, aber das eine und der Amdahl ist das andere. Der Amdahl hat gesagt, es gibt eine Grenze, also es wird nicht alles Total Throughput sein. Deswegen schauen wir uns jetzt mal an, wir rechnen aus, da wird noch nichts gemessen, wie viel Leistungssteigerung kriegen wir denn, wenn wir eine, zwei, vier oder acht Applikationen auf dem System mit 12, 48 oder 144 Kernen laufen lassen? Unter der Berücksichtigung, welche relativen Leistungen die zueinander haben. Das kann man sich auch ausrechnen. Lassen wir jetzt wieder unseren Amdahl zuschlagen. Na, mal spicken. Okay. Also, und die allgemeine Formel, ich brauche jetzt Platz. Jetzt nichts. Also nochmal wischen. Die allgemeine Formel, das sage ich jetzt erst einmal, ja, wie viel Performancegewinn ich erreichen kann, wenn ich diese eine Applikation auf mehreren Kernen laufen lasse. Und dann habe ich ja viele Kerne. Also ich kann diese Applikation ja vielleicht auch noch mal mehrfach laufen lassen. Also beispielsweise, ich will jetzt zwei Applikationen, machen wir erstmal das, laufen lassen und auf 12 Kernen, dann kann ich pro Applikation ja 6 Kerne hernehmen und versuchen, das damit zu beschleunigen. Ne? Also kriege ich als allgemeine Formel jetzt für meine Leistungssteigerung. So, also erstmal die Leistungssteigerung, die sich durch die Parallelisierung ergibt, der Speed-up. Das ist also mein serieller Anteil, den ich leider nicht wegkriege, plus den parallelen Anteil und den jetzt dividiert durch die Anzahl Kerne pro Applikation. Dann rechnen wir hier nochmal aus, was ist jetzt die Anzahl Kerne pro Applikation? Ja, das ist die Anzahl Gesamtkerne. Durch Anzahl Applikationen, die ich gleichzeitig laufen lassen will. Jo.
Hier werden ja die Kerne quasi gleich verteilt über die Applikationen.
Ja.
Was ist, wenn ich quasi nicht gleich verteile mit einem Benutzer?
Ja,
Eine
damit
Applikation mehr Kerne zu
man, ja.
haben als der anderen.
Dann muss ich entsprechende Gewichtungsfaktoren einführen. Und mein mathematisches Modell wird komplexer. Aber klar, ist ein berechtigter Einwand.
Die
Ne?
Priorisierung quasi von Applikationen ist
Genau,
wichtiger.
genau. Dann müssten wir eben die ganzen Formeln modifizieren. Und so kann man dann eben auch Modelle Stück für Stück immer komplexer machen, um sie mehr zur Wahrheit, das heißt zur Realität zu führen. Aber gut, man macht halt dann erstmal bei solchen analytischen Überlegungen ein paar Vereinfachungen, damit man überhaupt mal was rechnen kann. Ne? Wenn mich gleich völlig untergeht. So, also das dann nebenbei. So, also das kriege ich also heraus, wenn ich meine Applikation, ja, Applikation schreibt man auch im Deutschen mit zwei P, ne, oder? Applikation? Ja, doch, okay. Auf die verteile mit n Kerne. Naja, und jetzt habe ich aber noch. Jetzt lasse ich das ja nicht einmal laufen, sondern mehrfach, ne? Mal die Anzahl der Applikationen, die ich habe. Und das dann wiederum mal dem Performance-Faktor. Hängt dann da wieder davon ab, auf welchem kann ich das Ganze jetzt laufen lassen. Performancefaktor. Gut, das wollen wir jetzt mal einsetzen. Machen wir es mal bei den 8 Applikationen gleich. Beispiel. Applikationen auf dem kleinen System, also auf System auf 144 Kern. Gut, dann, ach ja, und für, das soll auch noch gelten, für eine Applikation also all diese Überlegungen sind jetzt für einen bestimmten seriellen Faktor ausgerechnet worden und ich glaube, das war der mit den 6,7. Ah ne, 7%. Okay, na gut. Also Annahme serieller Anteil 7%. So. Also dann trage ich das jetzt in meine. Ja, wie viel? Jetzt habe ich also 8 Applikationen. Auf 144 Kerne. Dann heißt es, ich kann 144 durch 8 müsste 1,64, 18. Also ich kann 18 Kerne pro Applikation hernehmen. Okay, so, mal gucken, dass ich mir da auch nicht verrechnet habe mit den 18. Ja, sehr schön. Gut, dann kann ich jetzt, ja, freilich nur das Ergebnis abschreiben. Dann setze ich das jetzt mal ein in diese Formel. Dann gilt also, das ist 1 durch 0,07, ne, für die 7% plus 1 minus 0,07% sind die 93%. Und die dividiert durch die Anzahl Kerne, wo ich das Ganze laufen lasse, also die 18. Wie viele Applikationen habe ich? Das Ganze kann ich also, eine Applikation lasse ich, parallelisiere ich jetzt auf 18 Kerne. Aber ich habe 444, also kann ich das 8 mal machen. Ja, 8 mal 18 ist 144. Mal 8. Und wie schwachbrüstig ist jetzt mein kleiner Prozessorkern im Vergleich zum großen? 0,3. Also mal 0,3. Und das dann ausgerechnet sollte, wenn ich mich nicht vertan habe, letztendlich dann ein Leistungsanstieg von 19,72% ergeben. Und das ist genau das, was wir hier sehen. Und das können Sie jetzt durchspielen mit all den anderen Faktoren. Das machen wir natürlich nicht, weil sonst sitzen wir um 5 Uhr noch da. Ne? Aber es ist jetzt klar, wie es geht. Und dann sehen wir eben auch, übrigens by the way, also bei der Gelegenheit, aus dieser allgemeinen Formel müssten wir eigentlich auch auf den Throughput schließen können, nämlich, genau, dann ist der serielle Faktor eben 0, 0, Anzahl Kerne pro Applikation, dann gibt sich N mal Applikation mal Performancefaktor. Also, das heißt, das wären dann eben genau die 12, die sich ergeben würden, wenn ich 12 Kerne hätte. Jo. Ja, umgekehrt ist es. Dann in dem Fall ist der serielle Faktor 1, also 100%. Hat schon gepasst, die Überlegung. Ne, Unsinn, ne? Hat schon gepasst. Ja, genau. Dann stütze ich das nach oben. Kann ich pro Applikation 12 Eine Applikation, genau, 12 mal Performancefaktor 12 und dann kommt das raus und für die anderen Transistorspinnen genauso. Jo, so, was lernen wir jetzt daraus? Also es lohnt sich durchaus auch dann, wenn der andere zuschlägt. Ja. Also hier bei der einen Applikation lohnt sich es noch nicht, bei zwei lohnt sich's, bei vier fahre ich am besten mit einem Medium-Ansatz und bei acht Applikationen kann ich durchaus also schon bei dem Vielkernsystem einen Vorteil bekommen. Jo.
Ich kann auch dann sagen, wenn ich so kleinere Systeme habe, wie so ein eingebettetes System, dass es sich dann eigentlich mehr lohnt, so etwas mehr Kerne als diese 12 zu nehmen, die etwas weniger Leistung haben, aber doch nicht so viele Kerne mit noch weniger Leistung, oder?
Genau, das ist eigentlich letztendlich auch die Schlussfolgerung. Das heißt also, wenn ich schon zu viel Kern gehe, dann macht es nie unbedingt Sinn, die Kerne immer gleich komplex zu lassen, durchaus dann einfachere Kerne zu nehmen. Das ist eigentlich die Schlussfolgerung, die mir jetzt aus dieser theoretischen Überlegung zieht. Ohnehin für den Gesamtdurchsatz, da ist die Aussage schon fast banal, würde ich sagen, ne? Also wenn es wirklich so ist, dass ich die völlig unabhängig voneinander laufen lassen kann, natürlich mit der Einschränkung, dass ich noch so viel Komplexität übrig lasse, damit ich dann auch die Applikation überhaupt draufkriege. Beim Transistorkernprozessor wäre es eben nicht mehr der Fall. Aber auch dann, wenn ich mehrere Kerne hier habe, Quatsch, wenn ich also Anwendungen habe, die echt parallel sind, also die sich auch untereinander parallelisieren lassen, kann ich einen Gewinn haben, wenn ich Durchsatz mit Parallelisierung dieser Einzelapplikation kombiniere. Ja. Gut. Also, das war jetzt erstmal die Herleitung, dass es Sinn macht, auf Vielkernsysteme zu gehen hinsichtlich der Rechenleistung, die ich gewinnen kann. Da habe ich noch andere Vorteile. Jetzt glaube ich, muss ich ein bisschen Gas geben. Vielkernsystem in vorgegebenes Power-Budget integrieren. Ja, ich kann also besser natürlich jetzt die Spannung für einzelne Kerne reduzieren. Spannungsreduzierung ist die beste Maßnahme, Leistungsbudget zu reduzieren. Beliebig technisch, ja, schwer realisierbar. Autor schlägt vor, diskrete Stufenvorgehensweisen, dass man hier Kerne hat, die man dann entweder mit, ja, nur mit einem 7/10 der Versorgungsspannung oder mit der vollen Versorgungsspannung laufen lässt, beziehungsweise wenn man gar nichts zu tun hat, komplett abschaltet. Und die ich dann nur mit einem 7/10, also mit 70% der Versorgungsspannung laufen lasse, die kann ich dann mit der halben Frequenz steuern. Ja, nee, umgekehrt. Die ich mit 70% der Versorgungsspannung. Nee, so ist es schon richtig, ja. Okay, und gut, was wir jetzt haben, ist eher Turbo Boost. Das heißt, wir verändern eigentlich nicht die Spannungen, sondern wir verändern die Frequenzen. Da kommen wir dann aber noch dazu. So, naja, auch was wir natürlich auch überlegen müssen, ohne dass ich das jetzt, das ist ein Papier, dann ja, so an der Stelle, das finde ich auch nicht so genau hergeleitet, aber genauer als ich es jetzt hier in der Vorlesung mache, auch dieses Netzwerk kostet natürlich etwas Leistung, beziehungsweise wenn ich gar kein Netzwerk hätte, sondern ich habe ganz, ganz viele Kerne, ja, und ich brauche vier Links pro Core und die sind alle 4 Byte groß, also 32 Bit, 32 Bit pro vier Links macht also 128 Bit, die ich pro Kern brauche. Und jetzt habe ich 144 Kerne. Dann komme ich auf 150 Watt, haben die da mal ausgerechnet, was ich allein für die Verbindung nach draußen bräuchte. Das ist auch nicht machbar. Und Speicherbandbreite, was tun? Eine mögliche Lösung, viele Kerne sind natürlich auch speicherhungrig, das ist eine Stapeltechnik, eine Chip-Stapeltechnik. Das heißt, dass ich jetzt, ein bisschen, lassen Sie sich jetzt hier nicht verwirren, ich hätte hier einen Chip, das ist mein, ja, das ist mein Speicherchip. Der muss ein bisschen abgedünnt werden, damit er nicht so groß, damit dieser Stapel nicht so groß wird. Und da gibt es also sogenannte Through-Silicon-Vias. Ja, also da bohre ich sozusagen oder fräse oder ätze da Löcher durch den ganzen Chip durch, fülle das Ganze dann mit entsprechendem Metall auf und schon habe ich eine Verbindung mit diesen Die-to-Die-Vias, habe ich dann eine Verbindung zum anderen Chip. Und das wäre jetzt hier zum Beispiel der CPU-Chip. Bulk Silicon, das ist also das Substrat, und hier ist die aktive Fläche. Hier befinden sich tatsächlich dann die Transistoren drin, die da reingeätzt wurden. Okay, Und das wäre die Hitzesenke, also beziehungsweise dann halt mein, wo dann mein Ventilator oder was drauf sitzt oder irgendwelche Metallröhrchen, die die Wärme hoffentlich gut wegleiten. Und hier hätte ich meine Bumps, ja, also meine Lötkugeln. Und so setze ich das Ganze, das wäre jetzt hier gedreht. So müssen Sie sich das vorstellen. Ne? Also ich habe eine Zeit lang gebraucht, bis ich diese Bildchen noch verstanden habe. Also das da hier entspricht jetzt dem da. Ja? Und der dünne Schicht hier entspricht dem abgedünnten DRAM. Und hier oben haben wir die CPU. Ja, und dann habe ich keine Probleme mehr in dem Sinne. Ne? Das heißt, dann könnte jeder Core mit seinem eigenen Speicher, der ihm zugewiesen ist, kommunizieren. Oder mit seinem eigenen Cache zum Beispiel auch. Ne? Und das ist eigentlich schon lange die Lösung, die ich sagen würde, da müssen wir irgendwie hin. Wir müssen nicht alle Kanne auf den gleichen Speicher zugreifen. In die Richtung geht es ja schon, dass wir diesen mit den mehrfachen Memory-Controllern, die wir jetzt auf den Chips haben, dass ich den DRAM selber nochmal logisch partitioniere und dann gleichzeitig darauf zugreifen kann, auf diese einzelnen Partitionen. Das bisschen hier, das verstehe ich eigentlich nicht ganz, aber okay, das sollte jetzt nochmal andeuten, hier ist Memory Array und das sind dann halt diese 3D-IOs, die da durchgehen. Ich verstehe zwar nicht ganz, warum der Memory Array hier aufgezeigt ist, weil der Memory ist eigentlich ganz unten, aber naja, gut. Aber es ist, glaube ich, ungefähr klar, wie das funktionieren soll. Ne? Gut. Ja, ich denke mal, also viele arbeiten jetzt bei den Halbleiterherstellern, ARM zum Beispiel, weiß ich, die haben mehrere. Vor 2, 3, 4 Jahren haben die über dieses High-Peak-Netzwerk, das ist ein europäisches Netzwerk, in dem ich da Mitglied bin, also es sind 1000, glaube ich, Wissenschaftler aus ganz Europa da drin vereint und da kriegt man dann auch immer Jobanzeigen und da wurden also mehrere externe Doktorandenstellen von ARM in England ausgeschrieben im Hinblick auf Entwicklung von solchen 3D-Strukturen da. Ja. Jetzt habe ich eh schon so viel Zeit verloren, das ist schon egal, vorhin habe ich es vorbereitet. 3D ist aber eigentlich schon da, und zwar, wenn Sie das, Intel waren die ersten, die das geschafft haben, die haben den 3D-Gate-Transistor. Das ist jetzt nicht 3D-Stapeltechnik, ne? Ja, was anderes, sondern vorher der planare Transistor funktioniert so, wir haben hier Source und Drain, oder von mir aus hier Source und hier Drain. Jedenfalls geht das Gate hier da so drüber und was die jetzt gemacht haben, was sie geschafft haben, ist jetzt sozusagen in der Ebene noch eine 3D-Strukturierung, in dem jetzt praktisch dieser Kanal aufgestellt wird und das Gate geht dann hier und schließt den wie eine richtige Brücke. Ja? Und der Kanal geht hier unten durch und wie bei so einer Brücke ist das Gate umschlossen. Das Gate umschließt den Kanal so rum. Damit gewinne ich natürlich auch Platz und dadurch, dass das Gate den besser umschließt, den Kanal, kann ich ja auch noch mit geringeren Spannungen arbeiten. Also das ist diese 3D-Transistor-Technologie, die Intel da entwickelt hat. Also, ja, die waren damit vorne dran. Das Ganze ist jetzt in einem Spektrum der Wissenschaftsartikel. Ich gucke immer mal ganz gern rein, was Spektrum der Wissenschaft da so bringt. Da haben wir so schöne Bildchen. Und den können Sie übrigens auch ich kann ihn auch im Studium mal bereitstellen. Der ist auch als Uni, wenn Sie von der Uni-Rechner sich zum Spektrum der Wissenschaft einloggen, können Sie den als PDF runterladen. Also noch ein bisschen was zu der Transactional Memory, das ist da ganz anschaulich erklärt, das werde ich nächste Woche machen. Das ist dann neu, das habe ich jetzt noch nicht drin gehabt in der Vergangenheit. Aber meine Herren, jetzt haben wir eine halbe Stunde. So, ja, also Resiliency, Elastizität. Das ist auch noch ein Punkt, wie ich mehrere Kerne einsetzen kann. Zum Beispiel, ich kann ja Ersatzkerne betreiben. Also das heißt, ein paar Kerne einfach vorhalten, geht einer kaputt, wunderbar. Dann nehme ich halt einen anderen Kern, der sozusagen auf Halde liegt. Also so nochmal Überlegungen, was tun. Ja, das wäre zum Beispiel auch eine Alternative zu dem, was man üblicherweise jetzt macht. Das ist so Triple Modular Redundancy. Das heißt, man verdreifacht die Schaltkreise und dann über eine Mehrheitsentscheidung, über einen Voter, sage ich dann, was tatsächlich stimmt. Also ich rechne eigentlich dreimal und der Voter sagt, aha, zweimal hat er das gerechnet, einmal hat er was anderes gerechnet, dann wird wohl das stimmen, was er zweimal gerechnet hat. Also wird der Fehler im dritten Schaltkreis gewesen sein. Das ist alles schön und gut. Da gibt es, ach, da gibt es, ich kann Ihnen sagen, da gibt es Papiere ohne Ende darüber, was man da machen kann. Diese ganzen Papiere haben eine Schwachstelle. Die gehen immer davon aus, dass der Voter funktioniert. Der Voter kann jetzt, aber davon, das ist insofern gerechtfertigt, wenn man sagt, die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler ist ohnehin gering. Ja? Aber wenn die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler immer mehr steigt, weil wir uns in die Nanoebene immer mehr bewegen, dann kann ich immer davon ausgehen, dass der Motor auch noch fehlerfrei arbeitet. Also das sind solche Ideen, dann machen wir halt wirklich hunderte von Kernen und testen den Kern einfach immer online, ja, sozusagen am Chip, ob der funktioniert. Und wenn er funktioniert, dann schaltet man zu und pfeifen sozusagen auf irgendwelche Triple Modular Redundancy-Techniken. Gut, das ist auch noch mal ein bisschen da beschrieben worden. So, damit möchte ich jetzt 2.1 abschließen. Die Motivation Multikernarchitekturen, das war jetzt also mehr so modellhaft, weshalb es zu Multikernarchitekturen gekommen ist. Übrigens auch Intel sagt jetzt, die Zukunft wird also solchen Systemen gehören, auch im Desktop-Bereich, wo mehrere leistungsstarke Kerne angereichert werden, um viele einfache Kerne. Und die GPUs, das ist ja schon die klassische Entwicklung. Die Entwicklung hat ja schon begonnen. Da habe ich ja hunderte von spezialisierten Kernen. Ne? GPUs machen wir dann will nur vor Weihnachten durchkriegen, hoffentlich. So, ja, jetzt kommen wir mal zu diesem Roof-Lan-Modell. Das ist ein einfaches Leistungsmodell, Analyse von Multikernarchitektur. Wir wollen es also mal rausbekommen, woran liegt es denn, wenn wir die volle Leistung nicht ausfahren können? Oder beziehungsweise, wo sind die Grenzen von unserem Multikernsystem? Sind sie Compute-bound oder sind sie Memory-bound? Und jeder Desktop- oder Serverrechner, der hat also heute Caches, Pipelining, superskalare Befehlsverarbeitung, Sprungvorhersage, Out-of-Order-Execution und so weiter. Wir haben jetzt auch über den Übergang von Einzelkern zu Mehrkernprozessoren im vorherigen Kapitel ausführlich gesprochen. Wir sehen auch, die Prozessorkerne werden eher unterschiedlicher, also homogene versus heterogene Prozessoren. Die Entwicklung aktuell sagt, wir gehen eindeutig mehr in Richtung heterogene Prozessoren, haben dann verschiedene Funktionalitäten, verschiedene Frequenzen. Cell hat da eigentlich schon Anfang gemacht, auch wenn sie jetzt im Industriemuseum gelandet sind. GPGPUs, Intel SCC, der Single Cloud Chip, sind also Richtungen, die das belegen, diese Aussagen. Ja, und gerade diese Vielfalt, also dieses Modell, was ich Ihnen jetzt vorstelle, geht wieder mal zurück auf die Päpste aus Berkeley. Also ein gewisser Patterson ist da Mitautor. Der steht ja mal ganz weit hinten, wahrscheinlich noch die. Ich bin schon wieder im Fernsehen aufgenommen, nur noch die graue Eminenz im Hintergrund. Also das ist der Patterson Hennessy. Ne? Das sind diese Bücher, Computer Architecture, Quantitative Approach, die eigentlich hergenommen werden und überall in der Welt nach diesem Buch der Rechenarchitektur zu lernen. Und diese Autoren und die Gruppe von Patterson herum haben dann auch dieses Roof-Line-Modell da aufgestellt und hatten dabei folgende Intention im Kopf. Das Modell muss nicht perfekt sein, aber es soll irgendwie einsichtig sein. Analog zu den drei Cs bei den Cache-Architekturen, Compulsory, Conflict, Capacity. Vielleicht erinnern Sie sich da noch so dunkel dran, das habe ich in der Grau-Vorlesung. Nee, Moment, machen wir das nicht bei den Caches ja auch nochmal gemacht? Das haben wir ja auch nochmal gemacht. Ne? Ist übrigens von den gleichen Autoren. Ne? Und also seit 20 Jahren ein einfaches, anerkanntes, ganz nützliches Modell, wie ich finde. Hat Schwächen, aber dennoch ist es nützlich für den Rechenarchitekten und Programmierer. Die Modellgröße, die wir jetzt in folgenden nehmen werden, anhand der die Leistung gemessen wird, ist die Fließkomma-Rechenleistung. Es gibt nur andere Modelle, zum Beispiel stochastische, analytische und statistische Leistungsmodelle. Die hier geht schon ein bisschen so in die Richtung. Jetzt haben Sie natürlich gefragt, was tun, wenn ich ungleich verteile. Jetzt kann ich auch noch mir überlegen, dass vielleicht die Kerne selber auch noch ungleich sind. Also man kann dann vielleicht noch. Ja, OS-Jitter, auch was weiß ich, was man da noch alles statistisch mit rein modellieren kann. Und dann kann man diese Modelle natürlich, die sind dann sehr genau, beliebig komplex machen, aber irgendwann mal sind sie nur noch schwierig zu behandeln. Und am Ende brauchst du eigentlich Mathematiker, ne? Damit du überhaupt hier noch durchsteigst, um das zu analysieren und damit du überhaupt selber die Modelle weiter voranentwickeln kannst. Ne? Und dann irgendwann mal wird es natürlich dann auch fraglich, liefern jedoch kaum noch Einsichten, wie die Leistung eines Rechners, Compilers oder Programms tatsächlich zu verbessern ist. Ne? Also dann irgendwann kommt man eh wieder an der Situation an, wo man sagt, jetzt muss ich ja nicht simulieren, weil das Modell ist jetzt, ich kann das nicht mehr handhaben. Das ist einfach mathematisch zu komplex, beziehungsweise ich kann es nicht mehr vernünftig mathematisch, rein mathematisch ausdrücken. Deswegen sind solche einfachen alternativen Modelle attraktiv. Die werden natürlich auch nicht die letzte Wahrheit liefern, das ist klar, aber zumindest schon mal eine First-Order-Abschätzung, ne? Abschätzung erster Ordnung. Und das sind diese Bound-and-Bottleneck-Modelle, dass ich zumindest schon mal rausbekomme, wo sind die Flaschenhälse, wo sind die Schranken. Um die auch aber nicht nur qualitativ zu bestimmen, sondern auch wirklich zu quantifizieren. Das beste Beispiel ist das Amdahlsche Gesetz. Auch diese, auch diese Amdahlsche Formel, ja, kann ich anhand einer einfachen Überlegung herleiten. Und deswegen muss es nicht genau, wenn ich das dann messe, tatsächlich genau diesen Speed-up ergeben, weil dann wieder viele Faktoren mit reinkommen. Wie gut ist der Compiler, wie spielt das Betriebssystem mit rein und so weiter. Wie ist die Tagesform des Prozessors? Der sitzt dann vielleicht nicht, aber klar. Ja, vielleicht doch Turbo Boost, dann schaltet er plötzlich da auf höhere Frequenzen, weil gerade an dem Tag weniger los ist, vielleicht im Gesamtsystem. Und dann wird natürlich nie mehr der Amdahl rauskommen. Aber trotzdem macht es Sinn, sich erstmal über ein Amdahl Gedanken zu machen, um generell rauszubekommen, wo die Grenzen sind. Und hier ist es mit dem Proofline-Modell genauso. Das gehört also ebenfalls zu dieser Klasse der Bound- und Bottleneck-Modelle. Gut, ja, es ist ein einfaches zweidimensionales Modell, ist da hier vorteilhaft. Denn die Hauptursache für einen Flaschenhals, das wissen wir eigentlich jetzt schon, ist die Off-Chip-Speicherbandbreite. Man spricht ja auch von dieser Memory Gap. Und bei Multicore ist das Ganze nicht einfacher, sondern eher noch schlimmer geworden. Ja, Munch ist also ein Modell, das die Beziehung zwischen Prozessorleistung und diesem Off-Chip-Speicherverkehr möglichst plausibel darlegt. Tja, eine wichtige Größe in dem Zusammenhang ist die sogenannte operationelle Intensität. Und die hat erstmal eine ganz komische Einheit, die wird gemessen in Flops pro Byte. Das heißt also, ich will jetzt hier einen Mechanismus haben, irgendeine Modellgröße, die mir ausdrückt, wie viel Rechenleistung kann ich denn jetzt erzielen, wenn ich mir schon mal die Mühe gemacht habe, auf diesen langsamen, trägen, weit weg entfernten vom Prozessor kann, befindlichen Speicher zuzugreifen. Wie viele Flops kann ich denn jetzt auf dieses Byte anwenden, was ich endlich mal in meinem Cache drin habe und auf den ich immer in einem Zyklus zugreifen kann. Das stimmt zwar nicht mehr, aber zumindest vom Idealfall. Also es ist eine Messgröße für den Verkehr zwischen DRAM-Speicher und auch Caches. Das ist die operationelle Intensität. Und zwar nicht aber zwischen Caches und Prozessoren. Da muss man ein bisschen unterscheiden. In dem Buch reden Sie immer von der arithmetischen Intensität. Später haben Sie dann von der operationellen Intensität gesprochen, weil Sie auch ein bisschen viel Kritik da eingefahren haben. Also ich sagte, ihr geht ja eigentlich von zu idealisierten Vorstellungen aus. Die arithmetische Intensität geht davon aus, dass ich auf die Operanden des Kernels, was ist jetzt der Kernel, das ist der mathematische Ausdruck, den ich berechnen will, pro Takt zugreifen kann. Ich habe also quasi einen kostenfreien Zugriff auf die Operanden. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, das nehme ich nächstes Mal selber auf die Folie mit drauf. Das hier? Ah, ne. Da ist doch vorhin hergehen. Na, klasse. Gut, es kostet ein paar Zehntel. Ah, ja. Genau. Aus einer Vorlesung von jemandem, der das in den USA, von jemand anderem Kollegen, der eine Vorlesung da in den USA hält. Die arithmetische Intensität, die kriege ich direkt aus der mathematischen Beschreibung oder aus meinem Programm raus. Das hier wäre jetzt, ich weiß gar nicht genau, was es ist, irgendeine Graustufenkonvertierung von einem Bild XY. Und mit den Faktoren geschieht es. Und jetzt kriege ich die arithmetische Intensität heraus. Nämlich, ich zähle einfach die Anzahl der Addieroperationen, Fließkomma-Addieroperationen und der Multiplikationen. Da unterscheide ich auch nicht mehr. Ich habe also fünf Operationen, fünf Fließkomma-Operationen und ich muss dreimal lesen, wo denn? Hier, hier und hier. Ja. Und ich muss einmal schreiben, nämlich diesen Gray YX-Wert. Einmal in der Schleife. Das ist jetzt sozusagen hier mein Kernel, der rechenintensiv ist. Der Rest ist vernachlässigbar außerhalb der Schleife, weil hier halt tausendmal Bild zum Beispiel durchgelaufen wird. Und dann rechne ich eben aus, die arithmetische Intensität ist 5/4, 5 Fließkomma-Operationen auf 4 Pixel, gut, von mir aus Byte, also auf ein Byte was ich anwenden kann. Also habe ich eine arithmetische operationelle Intensität, arithmetische Intensität von 1,25. Die operationelle, die wird ein bisschen höher sein, die kann ich dann eigentlich auch wieder mehr durch Messung bestimmen, weil ich dann auf den Speicher zugreife und da kann ich natürlich nicht sagen, ich kriege das in einem Takt her. Ne? Da wird irgendwie wieder ein Faktor dazukommen. Aber hier sage ich halt, ja, ich habe dreimal muss ich lesen und einmal muss ich schreiben. Und das mache ich im Cache oder auch in einem Speicher, auf den ich einen Zugriff habe. Dann kann ich die arithmetische Intensität mehr oder weniger direkt aus der Gleichung ablesen. So, also so viel zur Unterscheidung operationelle und bin ich wieder in CE gelandet. Und arithmetische Intensität. So, und dieses Rufland-Modell, das versucht nun die operationelle Intensität, die Speicherbandbreite und die maximale erzielbare Rechenleistung in einer Formel zu vereinen, die ich dann in einem 2D-Graphen darstellen kann. So, also hier nochmal ein bisschen was zu dieser arithmetischen oder operationellen Intensität für bestimmte sogenannte Kernel-Operationen. Das war jetzt mal ein Beispiel, was Sie gerade gesehen haben, so ein Kernel, der eine Farbkonvertierung nach Graustufen macht. Und ja, jetzt gibt es hier im wissenschaftlichen Rechnen unterscheidet man hier halt, machen wir so verschiedene Verfahren. Hier nimmt die arithmetische Intensität zu, das ist immer die Komplexität, mit der die zunimmt. Zum Beispiel Sparse Matrix, ja, da habe ich also eine Matrix mit vielen Nullen und nur wenige sind besetzt. Und dann macht man Folgendes, man zählt immer, man gibt zum Beispiel direkt an, wo der Wert steht, der ungleich Null ist. Und dann habe ich damit einen konstanten Zugriff. Also eine völlig andere Datenstruktur. Aber die ist dann nicht mehr abhängig von der Dimension der Matrix. Oder Stencils. Stencils machen wir nochmal in Kapitel 4 zum Abschluss. Aber an der Stelle sei so viel gesagt. Stencils sieht so aus. Ich habe hier einen bestimmten Punkt, für den will ich einen Zustand ausrechnen. Und der Zustand, und das mache ich über diskrete Zeitschritte hinweg, und der nächste Nachfolgezustand hängt vom eigenen Zustand ab und den von den Nachbarn. Und das mache ich nicht nur einmal, sondern für jeden Punkt gleichzeitig. Okay, das sind solche Stencil-Operationen, die haben dann und der einzelne Stencil an sich ist auch wieder O von 1. Warum? Weil der braucht 1, 2, 3, 4 Nachbarzugriffe. Und ich gehe davon aus, ich kann es erstmal parallelisieren, ohne Ende. Auch wenn ich es für jeden Punkt mache, kostet mir das pro Kernel immer den Zugriff hier. So, ja, und dann gibt es Lattice-Methoden, Lattice-Boltzmann in meiner Strömungsmechanik, ich will es nicht weiter vertiefen, das sind dann Log-N-Verfahren und Fast-Fourier-Transformation, geht auch in O von Log-N, Dichte-Matrizen. Ja, was zum Beispiel in diesen Algebra-Bibliotheken als Löser vorhanden ist, geht in O von N oder auch ja, N-Body-Partikelmethoden. Das nimmt nur zum Beispiel in der Astrophysik, in der Gravitation, ein Punkt hat eine Auswirkung auf alle anderen Punkte. Also muss ich das N mal, eigentlich ist es sogar N-Quadrat, aber man macht dann so eine Cut-Off-Distanz, das heißt die weiter weg sind, weil meistens sind die Wechselwirkungen, gehen immer durch 1 durch Quadrat ein, durch Distanz. Dann sagt man, die weiter weg sind, die berücksichtige nicht mehr, weil die bringen zum Ergebnis, und tragen die nur wenig bei. Also mal so eine Cut-Off-Distanz, wo ungefähr so n Nachbarn nochmal mit enthalten sind. Okay, also das nur mal dazu. Ich gucke mir also verschiedene Anwendungsklassen an und ordne die ein hinsichtlich ihrer arithmetischen Intensität. So, also jetzt die operationelle Intensität kann ich dann halt letztendlich aber auch messen oder ich kann es mir anhand der Gleichungen plausibel machen. Gemessen wird ja also immer in Flops pro Byte. So, und jetzt kommen wir. Daraus kann ich jetzt ableiten die notwendige Bandbreite fürs Speichersystem. Und zwar ist es einfach der Quotient aus der erreichbaren Spitzenfließkommaleistung dividiert durch diese operationelle Intensität. Und das kann man sich jetzt anhand der Formeln einfach plausibel machen, anhand der Einheiten auch plausibel machen. Das heißt, die Spitzenkommaleistung, die ist gemessen in Fließkommaoperationen pro Sekunde. die arithmetische bzw. operationelle Intensität in Fließkomma-Operationen pro Byte. Also wenn ich das durcheinander dividiere, fliegen die Fließkomma-Operationen raus und ich kriege Bytes pro Sekunde. Und das ist genau das Maß für das Speichertransfersystem. Wie viele Bytes pro Sekunde kann ich übertragen? So, jetzt kommt ein bisschen ein intellektueller Sprung, der ist vielleicht im ersten Moment nicht ganz einsehbar, aber ich hoffe dann, wenn man die Grafik sieht. Die erreichbare Anzahl an Flops pro Sekunde ist das Minimum der Peak Floating Point Performance, die ich erreichen kann. Und der Speicherbandbreite, die mein System hat, mal der operationellen Intensität. Das heißt, mal ganz einfach überlegt, habe ich ein Flop pro Byte. Ja. Ein Flop kann ich auf einem Byte anwenden, kann ich eine Fließkomma-Operation ausführen. Und ich hole dieses Byte, braucht es aber eine Sekunde, bis es bei mir ist. Dann habe ich diesen Flop genau in einer Sekunde gerechnet. Ja. Das Wort klar? Im Durchschnitt. Ne? Ein Byte kann ich pro Sekunde schaffen und auf diesem Byte kann ich dann rechne ich einen Flop. Und wenn das die Bremse ist, dann schaffe ich halt nicht mehr als einen Flop. Und es gibt dann letztendlich immer solche Kurven und daher kommt auch dieser Name Roofline. Ja, das ist hier so ein Dach. Gut. Das schauen wir uns jetzt mal hier an. Das heißt, jeder Prozessor hat dann so eine charakteristische, beziehungsweise Prozessor mit seinem Speichersystem, hat dann so eine charakteristische, für ihn spezifische Roofline. Jetzt schauen wir uns das mal an für ein Opteron X2, das ist ein Buch von Hennessy Patterson raus, Dual-Core mit 2 GHz. Der ist angegeben mit 8 Gigaflop, ein Kern, 2 Kerne ergeben maximal 16 Gigaflop. Das ist also das Theoretische, über die ich nicht drüber hinauskomme, wenn ich davon ausgehe, dass meine Kerne immer voll auf Anschlag arbeiten. So, und jetzt hier kommt diese Speicherbandbreite mit rein. Und die kann ich so ausrechnen, indem ich beispielsweise bei 1 genau annehmen, aha. Bei 1 kann ich dann genau ablesen, indem ich wieder einfach die Gigaflop-Leistung mit den Gigaflops pro Sekunde, genau, durch Flops pro Byte dividiere, kriege ich also Byte pro Sekunde raus. Und wenn es genau 1 wäre, lese ich hier ab, das Speichersystem schafft maximal 16 Gigabyte pro Sekunde. Also so würde ich das jetzt würde ich diese Kurve da bestimmen. Und dann nehme ich einfach die Winkelhalbierende. Aber ich bin das jetzt hier. Ja gut, hier wird es immer verdoppelt. Ein Achtel mal ein Viertel mal ein Halb. 1, 2, 4, 8. Ja, also so muss ich dann, hier ist es auch verdoppelt. Ja, dann passt. Dann kann ich wieder die Winkelhalbierende nehmen. Okay, was kann ich jetzt da ablesen? Jetzt habe ich einen Kernel, der rechnet ein halbes Flop auf ein Byte. Ja. Dann kann ich hier jetzt ablesen, welche Rechenleistung ich maximal schaffe. Das heißt, ich schaffe nicht mehr als 8 Gigaflop. Ich würde zwar mehr schaffen, aber der Prozessor idelt sozusagen rum. Warum? Der rechnet zu wenig auf diesem Datum. Der rechnet hier gerade mal ein halbes Flop auf dem Byte. Dann ist er schon fertig. Und dann will er das nächste Datum haben. Das ist aber noch nicht da, weil der Speicher so träge ist. Verstehen Sie? Das heißt, in dem Moment, das heißt, ich rechne mir aus, überlege, welche arithmetische Intensität oder operationelle Intensität, wenn ich es dann halt abschätzen kann, hat meine Anwendung, mein Kernel, gucke ins Roofline-Modell rein und stell fest, ob es Compute-Bound ist oder ob Memory-Bound. Hier steht Stream. Ja, im Prinzip kann ich den auch ausmessen. Stream ist ein Benchmark, um die Bandbreite zu messen von meinem System. Ja, und was die maximale Bandbreite ist, trage ich hier dann genau bei 1 an. Ja, und die Peak Floating Point Performance, wie kriege ich die raus? Die kriege ich dadurch raus, indem ich ins Handbuch reinschaue, wie hoch ist der Kern getaktet, ja, und leite daraus ab, pro Takt liefert er mal ein Ergebnis, wie viele Kerne habe ich, das ist die Peak Performance, die ich wahrscheinlich sowieso nicht erreichen werde, aber die ich erreichen könnte und über die ich keinesfalls drüber komme, auch nicht mit Cache-Effekten und so weiter. Okay, der zweite Kernel, der rechnet viel mehr auf dem Byte. Der kann schon 4 Flops auf dem Byte ausführen und der ist jetzt nicht mehr durch das Speichersystem begrenzt, sondern der ist schlicht und einfach compute-bound. Mehr geht nicht. Der schafft maximal 16 Gigaflop. Mehr kann der nicht schaffen. Okay, das ist soweit verstanden, was damit auf sich hat. Also jetzt nochmal bildlich übertragen heißt es. Bin ich hier unten, habe ich also einen Kernel mit einer schwachen, mit einer geringen arithmetischen Intensität. Das heißt, der rechnet nicht viel auf das Byte, was ich aus dem Speicher mal geholt habe. Der ist gleich fertig und der ist praktisch zu schnell für den Speicher. Deswegen muss er warten. Meistens bin ich tatsächlich hier. Ja, heutzutage ist es tatsächlich so, dass ich meistens memory-bound bin. Und hier ist der Speicher nicht das Problem. Warum? Der Speicher liefert mir Daten und dann rechne ich ewig lang. Und bis ich fertig bin, hat der Speicher schon die nächsten wieder produziert. Dann sind die schon da. Liegen im Cache zum Beispiel vor. Also bin ich, wenn ich dann mehr Leistung haben will, brauche ich mehr Kerne. Sofern meine Applikation davon einen Nutzen ziehen kann. Gut, also das waren jetzt hier nochmal in Worten beschrieben, was hier nochmal draufsteht. Die Peak Memory Performance durch einen Benchmark ermitteln. Stream ist ein bekannter Benchmark. Die Autoren haben da einen eigenen optimierten Benchmark geschrieben. Der beinhaltet dann auch noch Dinge wie zum Beispiel Prefetching, vorausschauendes Laden, dass die Dinge auch wirklich, dass die Daten, auf die ich zugreifen möchte, schon im Cache sind, wenn ich sie dann brauche. Gut, Data Alignment und so weiter. Okay, da kommen wir jetzt noch ein bisschen drauf, was die da versuchen, alles zu treiben, sodass letztendlich ich wirklich davon ausgehen kann, ich hätte einen kontinuierlichen Datenstrom, weil ich schön auf dem Speicher immer nacheinander zugreife, ne, solche Dinge. Und die Spitzenrechenleistung, die wird einfach durch eine Abschätzung getroffen, wie ich gesagt habe, maximale Rechenleistung pro Kern mal Anzahl der Kerne. Gut, jetzt spielen wir noch ein bisschen rum in der verbleibenden Zeit mit diesem Ruffler-Modell für 2 Generationen von AMD Opterons, X2 und X4 ist hier mal gezeigt. Und das heißt, die haben den gleichen Prozessorsockel verwendet, die gleiche Anzahl DRAM-Kanäle, das heißt, die haben die gleiche Speicherbandbreite. Und gleiche Speicherbandbreite heißt, dass diese Schräge hier, die bestimmt immer mein Speichersystem. Und die Gerade hier vor dem Dach, die bestimmt immer die maximale Leistung, die ich aus dem Prozessor rausziehen kann. Und genau, jetzt habe ich hier, der X4 hat doppelt so viel Kerne. Genau, hat allerdings eine doppelte SSE2 Spitzenperformance, also diese Vektoreinheiten, das haben Sie, glaube ich, mit Max auch schon gemacht, ne, in Übungen. Und hat 2,3, ist ein bisschen höher getaktet. Ja. Und dadurch kriegt er etwas mehr als die vierfache Leistung. Also bin ich etwas oberhalb von den 64. Also hier, da habe ich 16 Gigaflop beim Opteron X2. Beim Opteron X4 käme ich deswegen also auf etwas mehr als 64 Gigaflop. Und die Roofline bleibt hier, weil das Speichersystem das gleiche ist, identisch. Ja, und die Spitzenleistung zeichne ich halt hier immer mit einer Parallelen zur X-Achse auf. Und das System, ja, bei Embedded-Systeme, ja, da haben wir also der Marc Reichenbach, der hat ein Modell entwickelt, wo man dann, wenn ich jetzt die Wahl hätte, wie in der FPGA zum Beispiel, wo ich nicht fest bin, festgelegt bin, wo ich die Anzahl der Prozessoren ja selber, sofern es alles in FPGA reinpasst, aber habe ich jedenfalls mehr Flexibilität, die Anzahl der Prozessoren zu bestimmen, dann könnte ich und weiß, kenne auch mein Speichersystem, ja, die Anbindung nach außen, dann kann ich nämlich Folgendes probieren, ein System zu gestalten, was für so Streaming-Anwendungen optimal ist. Und wo bin ich optimal? Optimal in dem Sinn, weder die Prozessoren warten, auf dem Speicher, noch der Speicher überschüttet den Prozessor mit Daten zu. Ja? Also weder der Prozessor wartet auf den Speicher, noch der Speicher wartet auf die Prozessoren. Genau im Knick. Genau im Knick lasse ich alles zu 100% voll aus. Ich lasse die Prozessoren zu 100% aus und ich lasse dir auch mein Speichersystem zu 100% aus. Mehr kann ich nicht. Ne? Das heißt, das wäre dann genau die Situation. Speicher liefert Daten, legt die ab. Wunderbar. Der Prozessor bearbeitet die. Wir machen Pipelining. Der Speicher holt schon wieder die nächsten Daten. Das geht nämlich bei so Streaming-Anwendungen ganz gut, wo ich im Voraus immer weiß, auf welche Daten ich im nächsten Schritt zugreifen werde. Bildverarbeitung zum Beispiel, klasse. Ne? Das ist 3D-Verarbeitung. Ein Bildstab, eine Bildebene nach der anderen kommt rein. Das weiß ich im Vorfeld schon. Und dann ist mein System dann ideal, genau wenn es hier im Knick ist, nämlich dann braucht das Rechnen genauso lang wie das Übertragen. Das heißt, ich rechne und Sie bringen mir neue Daten und in der Zeit, wo ich fertig bin, genau, haben Sie mir schon die neuen Daten gebracht und ich bringe wieder und ich rechne wieder auf den nächsten Daten. Das System ist zu 100% ausgelastet. Während hier ist es so, ich rechne länger, als ich übertragen kann. Ja. Also der Speicher hat schon längst wieder Daten abgelegt und hier an der Stelle ist es so, der Prozessor dreht Däumchen. Er hat schon was berechnet, aber die nächsten Daten sind noch nicht da. Okay, also so ist dieses Rufline-Modell da zu sehen. Eigentlich war mein Ehrgeiz, heute bis Folie 50 zu kommen. Ich glaube, bin ich knapp dran gescheitert. 22 Folien haben wir geschafft von 8. Naja gut, aber viel erzählt. Und wir werden uns also nächste Woche damit beschäftigen, wie wir jetzt mit diesem Rufline-Modell arbeiten können, um beispielsweise folgende Optimierungsmaßnahmen in unserem Programm zu treffen, um möglichst nah an diese 100% Auslastung sowohl vom Speichersystem als auch vom Prozessorsystem heranzukommen. Gut, bis dahin, bis nächste Woche.